Wunderschönen guten Morgen. Allen, denen ich es noch nicht persönlich gesagt habe, ich darf einen ganzen lieben Gruß ausrichten, so von der Vereinigungsleitung, vom Stefan Sieg und Jascha Stahlberger, meinen Kollegen. Ganzen lieben Gruß, Gottes Segen allen. Und ich sage es auch gern nochmal, wenn ihr irgendein Anliegen habt, dann kommt bitte auf uns zu. Denn wir lieben es, wenn wir miteinander im Gespräch sind und nicht übereinander. Und für mich ist es immer auch so ein besonderes, besonderes Gefühl, in eine Gemeinde zu kommen, wo ich eine gewisse Zeit schon mal war. Auch wenn es jetzt doch schon einige Jahre zurückliegt. Und es sind einige Gesichter, die bekannt vorkommen. Vielleicht ein bisschen älter geworden. Also wenn ihr mich anschaut, ich meine jetzt nicht euch. Und trotzdem sind auch immer wieder neue Leute dabei, die man noch nicht kennt. Und da sieht man, eine Gemeinde lebt weiter, entwickelt sich weiter. Und wahrscheinlich bin ich auch nicht mehr derselbe, wie ich damals hier weggegangen bin. Damals vor knapp 13 Jahren sind das her. Die Zeit läuft. Also, ich bin 13 Jahre älter. Und vor allem bei den Kindern sieht man es. Also, die werden ganz schnell größer. Gut. Titel der Predigt heute ist: Magst du Philadelphia? Magst du Philadelphia? Manche denken bei dieser Frage vielleicht jetzt an den gleichnamigen Frischkäse, den es gibt. Er wird seit 1880 hergestellt in den USA, ist dort in den USA auch Marktführer und auch in Europa hat er eine dominante Marktstellung. Manche denken bei Philadelphia vielleicht aber auch an die gleichnamige Stadt, die es gibt. Ich habe mir mal ein bisschen schlau gemacht über diese Stadt. Sie ist mit rund 1,6 Millionen Einwohnern die sechstgrößte Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch in der Geschichte ist sie eine sehr bedeutende Stadt. Sie war von 1790 bis 1800 Nationalhauptstadt. In ihr wurde die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verkündet und auch die Verfassung beschlossen. Warum sage ich euch das jetzt? Egal, ob bei der Entstehung eines Käses, der Marktführer geworden ist, oder bei der Erbauung einer Stadt, um ein großes Projekt zu erreichen, ist etwas entscheidend. Immer dann, wenn man ein Projekt nicht alleine erreichen kann, wenn man auf andere angewiesen ist, dann ist etwas entscheidend. Oder andersherum gesagt, wenn man ein Projekt verhindern möchte, dann muss man etwas stören. Dann muss man etwas zerstören. Und in Kriegen wird diese Taktik häufig angewendet. Die Kommunikationswege werden gestört. Sie werden zerstört. Wenn man die Kommunikation stört, dann kann man große Projekte verhindern. Und genau das hat Gott ja letztlich getan. In 1. Mose 11, da wird berichtet, wie die damaligen Menschen ein großes Projekt vorhatten. Sie wollen eine große Stadt bauen mit einem Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und dieser erste Burj Khalifa sollte ein sichtbares Zeichen der Stärke und der Macht und der Einheit sein. Der heutige Burj Khalifa ist mit 828 Metern noch der höchste Wolkenkratzer der Welt. Er wurde im Januar 2010 in Dubai eingeweiht. Wobei ich jetzt erst kürzlich, vor ein paar Tagen, gelesen habe, dass sie dabei sind, noch einen höheren Turm zu bauen. Vom damaligen geplanten Turm sind keine Maße überliefert. Aber scheinbar spielte es sich in vergleichbaren Dimensionen ab. Und dann lesen wir in 1. Mose 11, den Vers 5. 1. Mose 11, Vers 5. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Gott möchte sich anschauen, was seine Geschöpfe machen. Und um den Turm, dessen Spitze bis an den Himmel ragen soll, um diesen Turm zu sehen, muss Gott herabsteigen. Ich liebe diesen Humor Gottes. Er muss herabsteigen, um den Turm zu sehen, dessen Spitze bis an den Himmel reichen soll. Und dann lesen wir weiter, Verse 6 bis 8. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan! Lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Gott sieht, was geschehen wird und deshalb greift er ein. Bisher hatten alle die gleiche Sprache und deshalb konnten sie sich verständigen, deshalb konnten sie zusammenarbeiten. Dass man die gleiche Sprache spricht, dass man sich versteht, ist ganz entscheidend dafür, dass man gut zusammenarbeiten kann. Und wenn man die Kommunikation stört, wenn man die Einheit zerstört, dann entstehen Missgunst, Streit und Auseinandersetzung. Und die Menschen konnten ihr Projekt nicht beenden. Sie konnten es nicht fertig bauen. Die Stadt und der Turm, den sie angefangen haben, konnten sie nicht fertig bauen. Paulus schreibt in Epheser 2, ab Vers 19, so seid nun ihr auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ein weiterer Text, der in eine ähnliche Richtung geht, ist 1. Korinther 3, Verse 9 bis 11, wo Paulus schreibt, 1. Korinther 3, Verse 9 bis 11, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Immer wieder wird die Gemeinde als Haus Gottes bezeichnet, als Tempel Gottes in der Bibel, der aufgebaut werden soll. Wir sind dazu berufen, den Tempel Gottes zu bauen, die Gemeinde zu bauen. Wir sind berufen, Bauarbeiter zu sein. Und es ist ein großes Projekt, an dem wir dran sind. Und genau das weiß auch der Widersacher. Und er weiß auch, wie man ein Projekt zum Stillstand bringen kann. Dass man die gleiche Sprache spricht, dass man sich versteht, ist ganz entscheidend dafür, dass man gut zusammenarbeiten kann. Und wenn man die Kommunikation zerstört, wenn man die Einheit zerstört, dann entstehen Missgunst, Streit und Auseinandersetzung. Und ein Projekt kommt zum Erliegen. Deshalb möchte ich die Fragen stellen, wird die Gemeinde fertig gebaut? Oder lassen sich die Bauarbeiter auseinanderdividieren? Sorgen Kommunikationsprobleme dafür, dass das Projekt Gemeinde zum Erliegen kommt? Oder setzen die Bauarbeiter alles daran, gemeinsam weiter am Projekt zu bauen? Geschwister, insbesondere die letzten Monate und Jahre haben mir Sorge bereitet in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht, wie ihr es in eurer Gemeinde erlebt habt hier. Und ich könnte jetzt noch andere Themen aufwerfen, aber ich möchte nur dieses eine Thema nennen. Gerade die unterschiedlichen Meinungen zum Thema Corona und die damit verbundenen unterschiedlichen Meinungen zu den Maßnahmen können eine gravierende Gefahr für das Projekt Gemeinde darstellen. Wenn wir uns auseinanderdividieren lassen. Jesus wusste von dieser Gefahr. Und deshalb hat er zu seinen Jüngern damals gesagt, und wir können es lesen im Johannesevangelium, Johannesevangelium Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, der Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus gebietet seinen Jüngern, dass sie einander lieben sollen. Und er bezeichnet es als ein neues Gebot. Wobei, so neu war dieser Gedanke gar nicht. Bereits im Alten Testament ist dieser Gedanke schon verankert. Jesus gibt dieses Gebot nicht im Sinne von neu als komplett unbekannt, sondern er erneuert dieses Gebot. Er stellt es wieder her, er macht es wieder neu bewusst. Er gibt diesem Gedanken qualitativ eine tiefere Bedeutung. Und er wiederholt es auch noch einmal. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Johannes 15, Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Jesus scheint dieser Gedanke wirklich wichtig gewesen zu sein. Mit Johannes, den Kapiteln 13 und 15, da befinden wir uns in diesen letzten intimen Momenten, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Im Obergemach, beim Passamahl, beim letzten gemeinsamen Abendmahl. Kurz bevor er in den Garten Gethsemane geht und gefangen genommen wird. Genau in diesem Augenblick, in diesem Moment, gibt Jesus seinen Jüngern dreimal dieses Gebot. Und dann setzt Jesus noch eins drauf. Er formuliert es nicht nur als Gebot, sondern er formuliert es auch nochmal im Gebet. In Johannes Kapitel 17, dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, was Jesus spricht. Johannes 17, und ich lese dort ab dem Vers 21. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und der Vers 26 noch. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist der Wunsch Jesu für seine Nachfolger. Einheit unter seinen Nachfolgern. Ich bin davon überzeugt, dass damit nicht gemeint ist, immer die gleiche Meinung zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht damit gemeint ist. Eine Uniformität. Denn Gott hat den Körper aus verschiedenen Gliedern gemacht. Und das rechte Auge und das linke Auge, sie haben jeweils einen anderen Blickwinkel auf etwas. Sie sehen Dinge unterschiedlich. Und dennoch bilden sie zusammen ein Bild. Wir dürfen unterschiedliche Blickwinkel auf etwas haben. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben, solange wir in Kommunikation bleiben. Solange wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Das Entscheidende sind nicht die unterschiedlichen Meinungen, sondern das Entscheidende ist unser Umgang mit diesen Unterschieden. Denn Jesus wünscht sich so sehr, dass wir, du und ich, dass wir eine Einheit bilden, dass wir eins sind. Denn Jesus hat uns, dich und mich, in sein Gebet mit eingeschlossen. Denn es heißt in Johannes 17, Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, für die, die jetzt hier gerade um mich herum sitzen. Ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wir, die wir hier heute Morgen zusammen sind, wir glauben an Jesus aufgrund der Worte der Jünger. Also hat Jesus uns, die wir hier heute zusammen sind, in sein Gebet damals mit eingeschlossen. Jesus wünscht sich, dass wir, du und ich, dass wir eins sind, dass wir einander lieben. Wie groß soll diese Liebe sein? Wie weit soll sie gehen? Wie weit kann sie gehen? Nachdem Jesus den Jüngern sein Gebot der Liebe gegeben hat, sagt er in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wir sollen bereit sein, füreinander unser Leben zu geben. Es ist keine leichte Frage, die ich jetzt stelle. Bin ich bereit, mein Leben für dich zu geben? Bist du bereit, dein Leben für mich zu geben? Geschwister, Jesus meint nicht, dass wir nur für den Bruder oder die Schwester bereit sind zu sterben, die gleicher Meinung ist wie wir selber. Denn er hat es selber vorgemacht. In Römer 5, Vers 7 und 8, da lesen wir, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus war bereit, sein Leben für uns zu geben, als wir noch Sünder waren, als wir noch anderer Meinung waren wie er. So sehr hat er uns geliebt. Und er wünscht sich, dass die gleiche Liebe auch in uns ist. Das ist das, worum er gebeten hat. Er fordert uns auf, einander auch genauso zu lieben. Diese Liebe wird eine zusätzliche Wirkung haben. Und zwar etwas, was wir uns doch eigentlich alle wahrscheinlich so sehr wünschen würden. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt der Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr am Sabbat zum Gottesdienst geht. Wenn ihr Zehnten zahlt, wenn ihr alle Gebote haltet, wenn ihr Bibeltexte auswendig könnt, wenn ihr Daniel und Offenbarung auslegen könnt. Und ich könnte diese Liste jetzt noch unendlich verlängern. Versteht mich nicht falsch, all die Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, sie sind nicht schlecht. Aber diese Dinge sollen nicht das Zeichen sein, woran die Menschen erkennen sollen, dass wir seine Nachfolger sind. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Zeichen, woran die Menschen es erkennen sollen, dass wir seine Jünger sind. Und in seinem Gebet, in Johannes 17, Vers 21, hat er gesagt, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Unsere Liebe zueinander. Unser Einssein soll ein Zeichen für die Menschen sein, für die, die Gott noch nicht kennen. Denn solch eine Liebe, wie Jesus sie sich so sehr wünscht unter uns, solch eine Liebe findet man in der heutigen Gesellschaft nur an ganz wenigen Stellen. Vor allem, wenn wir glauben, dass wir kurz vor der Wiederkunft Jesu stehen. Denn Jesus hat für diese Zeit vorhergesagt, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Deshalb wird solch eine Liebe, die bereit ist, für den anderen zu sterben, auffallen und anziehend wirken. Denn insgeheim sehnt sich jeder nach dieser Liebe. Mit einer Geschichte möchte ich zum Ende kommen. Der Titel der Geschichte ist Mein syrischer Freund. Da waren zwei Freunde. Der eine lebte in Rom, der andere in Syrien. Derjenige aus Rom war für eine Geschäftsreise in Syrien. Da wurde er gefangen genommen und beschuldigt, ein Spion zu sein. Er wurde vor den syrischen Herrscher gebracht. Dieser hörte sich das alles an und er glaubte den Beweisen und wollte ihn umbringen lassen. Er beteuerte, ich bin wirklich unschuldig. Ich bin kein Spion. Allerdings weiß ich, dass ich es nicht beweisen kann. Aber bitte, ich habe eine Frau, ich habe Familie, ich bin ein reicher Mann, meine Familie weiß nicht, was mit mir geschehen ist und was meine Geschäftsbeziehungen sind. Bitte, lassen Sie mich bitte nach Hause, nach Rom gehen, um mich zu verabschieden, um dort alles zu organisieren. Dann werde ich zurückkommen und Sie können mich umbringen. Affe, wie blöd hältst du mich eigentlich? Du wirst ganz sicher nicht nach Rom gehen, dort alles organisieren, um dann schön brav wieder zurückzukommen, nur damit ich dich umbringen lassen kann. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Was ist, wenn ich Ihnen einen Bürge gebe? Einen Bürge, dass ich wiederkomme? Wie meinst du das? Ich habe einen Freund hier in Syrien. Er wird für mich einstehen. Er garantiert, dass ich wiederkomme. Er nimmt meinen Platz ein. Der Herrscher, er schaut etwas skeptisch und sagt dann, das kann ich nicht glauben. So wurde der syrische Freund gerufen und ihm wurde die Frage gestellt: Bist du bereit, für diesen Typen ins Gefängnis zu gehen? Er bekommt 60 Tage und wenn er dann nicht zurück ist, dann wirst du anstatt ihm umgebracht. Bist du dazu bereit? Er antwortete: Ja klar, auf jeden Fall. Er ist mein Freund, kein Problem. So wurde der syrische Freund ins Gefängnis gesteckt und sein Freund ging zurück nach Rom. Dort regelte er seine ganzen Geschäftsangelegenheiten. Er verabschiedete sich von seinen Kindern und seiner Frau. Sie weinten. Und dann verließ er wieder Rom. In dieser Zeit, da reiste man mit Segelbooten. Und man war abhängig vom Wind. Und so vergingen die 60 Tage. Schließlich fragte man den syrischen Herrscher, was man tun solle. Der Herrscher, er sagte, die 60 Tage sind um. Der Typ aus Rom ist nicht wieder aufgetaucht. So holt den syrischen Freund aus dem Gefängnis und richtet ihn hin. Alle Leute versammelten sich auf dem Marktplatz. Sie wollten dieser Hinrichtung beiwohnen. Der Henker ist dabei, seine Pflicht zu erfüllen. Plötzlich merkt man an einer Ecke vom Marktplatz ein Gedränge, ein Geschiebe. Halt, stopp, hier bin ich. Ich bin der Spion. Der Henker, er schaut etwas irritiert, erkennt aber dann den Mann wieder und sagt, ja, stimmt, ja, komm du her, sodass wir dich hinrichten können. Da sagt der Freund aus Syrien, wartet. So geht das nicht. Ich bin der Bürge und die Zeit ist abgelaufen. Die 60 Tage sind vorbei und er ist nicht rechtzeitig zurückgekommen. Also tötet mich. Da sagt der Freund aus Rom, spinnst du? Du bist unschuldig. Ich bin der Spion. Und so argumentieren sie vor der versammelten Menge hin und her. Und schließlich weiß der Henker nicht mehr, was er tun soll. So bringt er beide vor den syrischen Herrscher. Dort sagt der Typ aus Rom, bringt mich um, ich bin wieder zurückgekommen. Der andere sagt, ich bin sein Bürger gewesen. Er ist nicht rechtzeitig zurückgekommen, sagt der andere. Nein, ich bin schließlich der Spion, er ist unschuldig. Und so argumentieren sie wieder vor dem Herrscher hin und her. Da gebietet der Herrscher beiden zu schweigen und sagt: Ich lasse euch beide gehen unter einer Bedingung. Ihr macht mich zu einem dritten Freund von euch. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Im Predigttitel und am Anfang habe ich die Frage gestellt: Magst du Philadelphia? Damit meinte ich nicht den gleichnamigen Frischkäse oder die Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Vielleicht müsste ich auch besser fragen: Bist du bereit für Philadelphia? Das Wort Philadelphia ist zusammengesetzt aus den Wurzeln von Phileo, zu Deutsch lieben, sowie Adelphos, zu Deutsch Bruder. Philadelphia meint übersetzt Bruderliebe. Und ich möchte daraus Geschwisterliebe machen. Magst du Geschwisterliebe? Bist du bereit für Geschwisterliebe? Jesus betete, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Philadelphia, wenn ihr Liebe habt untereinander. So möchte ich schließen mit den Fragen: Bist du bereit, dem Gebot Jesu zu folgen? Bist du bereit, dem sehnlichen Wunsch Jesu zu entsprechen? Bist du bereit für solch eine Geschwisterliebe, wie Jesus sie sich unter uns wünscht? Ich würde mich sehr darüber freuen. Amen.